Wir sind heute Morgen im 1. Mose. Wer mitlesen möchte, 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Wer weiß, was da steht? Klassiker. Hagar und Ismael. 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Ich lese aus der Luther. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ein wunderbares Thema für heute Morgen. Es geht um die Altersvorsorge. Wer hat sich darum schon gekümmert? Ja, sehr gut. Und wenn du das sagst, du bist noch von der Jüngeren. Also ich würde mal sagen, Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema. Absolut wichtig. Man müsste eigentlich früh damit anfangen. Und man ist froh, wenn man fürs Alter gesorgt hat und wenn man weiß, wie geht's eigentlich weiter, wenn ich mal nicht mehr bin. Das ist eine wichtige Frage. Weil man weiß ja, wie viel Erbstreitigkeiten es geben kann und wie Familien auseinandergerissen werden können, wenn es um ein paar Mark geht, sag ich jetzt mal so. Abraham hatte dieses Problem nicht. Er hat vorgesorgt. Er war ja ein reicher Mann. Er war angesehen. Er war beliebt. Er war erfolgreich. Er war in diesem Land, in dem er unterwegs war, anerkannt. Er war eigentlich komplett abgesichert. Er war mit allem, was die Zukunft betraf, eigentlich auf der guten Seite. Und dann kommt in Kapitel 12 diese Aussage Gottes: Du wirst eine große Nation, also da kommt noch was, Abraham, du bist noch nicht fertig, es wird noch mehr. zu deinem ganzen Reichtum, zu deinem ganzen Erfolg, zu allem, was du jetzt hast, da setze ich noch einen drauf, du wirst eine große Nation. Und im Kapitel 15 wiederholt sich das Ganze und Abraham sagt zu Gott, ja, ich habe schon gesorgt. Eliezer, also mein Knecht, den ich von Damaskus schon viele Jahre bei mir habe, der alles kennt, der alles weiß, dem werde ich alle meine Geschäfte anvertrauen. Also Eliezer ist derjenige, der alles erbt. Abraham teilt seine Zukunftspläne, die Pläne, was passiert, wenn ich nicht mehr bin, die teilt er mit Gott. Und Gott sagt zu dem, wie er plant, was er plant, wie er verteilt, ein klares Nein. Und das ist sozusagen der Auftakt. Gut überlegt hatte Abraham, gut organisiert, alles in die Spur gebracht. Und dann kommt dieses Nein Gottes. Ich mache dich zu einem großen Volk, aber nicht so. Und langsam fängt an, diese Ehe eine Belastungsprobe zu kriegen. Ja, jetzt muss da irgendwie Nachkommenschaft. Ja, wie, wenn nicht so? Wenn der Eliezer nicht der Nachkomme ist, wenn der Eliezer nicht erbt, ja, wer denn dann? Ein bisschen später, Kapitel 17, sagt Abraham, ja, dann lass Ismael vor dir leben. Gott sagt, nein, nicht so. Alle Pläne, die Abraham knüpft, alles, was er für sich organisieren will, alle logischen Anwendungen, um für das, was nach ihm kommt, zu planen und zu denken. Überall blockt Gott ab. Und die Ehe zwischen Abraham und Sarai, die wird auf eine Probe gestellt, wie wir sie hier im Kapitel 16 ziemlich konkret auch lesen können. Das war ein eingespieltes Team. Die konnten sich 100% aufeinander verlassen. Dieses Spielchen von Abraham in Ägypten, gib dich als meine Schwester aus, dann kommen wir besser durch. Ne? Dieses Spielchen hat sie mitgemacht. Immer wieder, egal wo sie waren. Sie haben zusammengehalten. Sie haben geguckt, dass sie überleben, dass sie zurechtkommen, dass sie sich schützen. Und es kommt diese fiese Aussage Gottes mit seiner Verheißung und ihr kriegt Nachkommen. Und es ist doch offensichtlich, dass Sarai keine Nachkommen hat. Dass sie gekränkt ist, gesellschaftlich gekränkt ist, weil sie eben nicht dafür sorgen kann, dass die Familie, der Name der Familie weitergetragen wird. Und genau da legt jetzt Gott sein Wort rein und redet etwas in das Leben hinein, was überhaupt keinen Bezug zur Realität hat. Und das ist so für mich heute Morgen so der Punkt, den ich als allererstes so ein bisschen uns entgegenhalten möchte, dass die Worte Gottes völlig konträr zur Lebensrealität stehen. Alles, was geplant war, alles, was vorbereitet war, da macht Gott die Türen zu. Und Gott möchte, dass Türen geöffnet werden für etwas, wo es überhaupt keine Wege gibt. Und da wird dieses alte Ehepaar auf Wege gesetzt, in Herausforderungen gebracht, dass die noch am Ende ihrer Tage in den Streit kommen. Jetzt haben sie so viele Jahre zusammengehalten. Diese Situation mit Abraham und Sarai und dieses schickt die Magd weg, das wiederholt sich ja nochmal im Kapitel 21. Und das sagt Gott ganz klar zum Abraham, hör, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, hör auf deine Frau. Gib ihr was zu trinken mit, schick sie weg. Hör auf sie. Da gibt es ein Gotteswort und dieses Gotteswort hat überhaupt keinen Bezug zur Realität. Und die Zeit rast. Die fruchtbaren Tage sind vorbei. Was will Gott eigentlich noch? Kann man das überhaupt ernst nehmen? Kann man damit überhaupt arbeiten? Kann man sich an so ein Wort überhaupt hängen? Und wir sehen, dass die Sarah alles im legalen Rahmen Mögliche versucht, um diesem Wort Gottes irgendeine Realität zukommen zu lassen. Da gibt's ja diese gesetzliche Lösung, dass wenn man selber keine Kinder haben kann, dass man eben eine Nebenfrau nimmt oder eine Magd nimmt und ihr Kind dann sozusagen zum eigenen macht. Sarah hat probiert, den Willen Gottes, die Pläne Gottes in ihr Leben zu integrieren. Sie hat versucht, es umzusetzen. Wie meint das Gott, dass wir das schaffen, noch ein Nachkommen zu haben, damit dieses große Volk entsteht? Und umso mehr sie an diesem Wort Gottes rumbastelt, um es in ihr Leben hineinzupfropfen, umso launischer wird sie. Dann kommen diese ganzen Machenschaften raus, mit diesen, die Machtkämpfe zwischen ihr und der Magd, die Machtkämpfe zwischen ihr und dem Abraham. Umso mehr sie sich zwingt, Gottes Wort in ihr Leben reinzudrücken, umso unzufriedener wird sie, umso mehr hängt der Haussegen schief. Boah, ich finde, es ist eine riesen Lehreinheit, die wir hier haben. Da gibt Gott dieses Wort und dann dieses gewaltsame sich versuchen anzuwenden, es einzubasteln ins eigene Leben. Wo Gott gar nicht gesagt hat, Sarah, du musst dich jetzt so und so bemühen. Du musst die und die Lösung jetzt finden. Nee, wir Frauen sind da manchmal sehr pragmatisch und sehr direkt unterwegs. Nee, sagt Gott, lass es mal einfach nur auf dich wirken. Du wirst schwanger oder ihr habt Nachkommen. Lass mal die Unmöglichkeit des Wortes Gottes auf dich wirken. Das macht dich ja fix und fertig. Aber bei allem Unmöglichen ist immer wie so ein kleiner Same gelegt ins Leben, dass da so eine Art von Hoffnung wächst. Ja, sollte wirklich noch eine Nachkommenschaft stattfinden? Sollte wirklich noch irgendwas gehen bei uns, Abraham? Sarai probiert's. Sie versucht, Gottes Wort in ihr Leben umzusetzen und sie macht damit viele, viele Fehler. Und auf der anderen Seite, da haben wir die Magd. Die Magd, die sie mitgebracht haben aus Ägypten, die Hagar. Eine Magd, die aus der ägyptischen Kultur kommt, die mit diesem Gott Abrahams und Sarais gar nichts eigentlich so zu tun hat. Die Tochter des Pharao soll sie gewesen sein. Also sie hat eine ganz eigene Prägung. Und ihre Schwangerschaft hat sie natürlich in der Hierarchie in der Familie nach oben katapultiert. Da finden jetzt natürlich Machtkämpfe statt. Das ist selbstverständlich, dass sie jetzt mehr zu sagen hat als die eigentliche Ehefrau. Sie war die Wichtigere jetzt, weil sie hat ja den Stammhalter. Sie bringt den jetzt, hat ja die Ehefrau nicht gebracht. Aber sie merkt, dass Abraham sich nicht an ihre Seite stellt, dass Abraham sie nicht bestätigt, dass Abraham sie nicht schützt vor Sarai. Also Abraham lässt sich von diesem Rollenwechsel nicht irritieren. Er bleibt sich und seiner Linie treu. Er steht weiter zu Sarai. Obwohl er sieht, was da stattfindet, mischt er sich nicht ein, sondern überlässt Sarai komplett die Verantwortung, mit dem, wie sie entschieden hat, auch umzugehen. Da sieht man, welche Freiheit auch dieses Ehepaar miteinander hatte. Wir wissen alle, Sarai geht in die Wüste. Das ist ihre Art der Flucht vor dem, was da passiert. Nicht mehr den Druck haben, nicht mehr diese Reibereien haben. Und sie geht eigentlich an den Ort, wo wir immer wieder sagen, wenn wir in der Bibel Wüstenerlebnisse lesen, es sind immer die Nullpunkte. Ja, da ist immer erstmal alles ausradiert. Da gibt es kein Morgen, da gibt es kein Gestern, da ist einfach irgendwie Null. Da wird eine unfassbare Stille erlebt. Als würde die Zeit stehen bleiben. Wüste ist ein Ort, als würde man aus der Zeit herausgenommen werden. Und Sarai ist weg. Hagar ist auf sich fixiert, kann jetzt nochmal neu sich orientieren. Und da begegnet ihr dieser Gott in Form eines Engels, dieser Gott von Abraham und Sarai. Den hat sie bestimmt schon vorher öfter mal, von dem hat sie gehört, davon hat sie erlebt. Und jetzt begegnet er ihr, er sucht sie auf, er spricht mit ihr, er fragt nach ihr. Und er macht diese zwei Fragen, die wir immer wieder haben, wenn Gott auf Menschen zugeht. Wo kommst du her, wo willst du hin? Tolle Situation. Das wäre im Haus von Abraham und Sarai, hätte die Hagar überhaupt keine Chance gehabt, auch nur irgendwo mal in Stille zu sitzen und sich zu fragen, wo komme ich her, wo gehe ich überhaupt hin? Nee, sie muss in dieser Wüstensituation sein. Und Gott persönlich fragt sie, wo kommst du eigentlich her? Wo willst du eigentlich hin? Fängt schon mit Adam und Eva an, diese Frage Gottes. Ja? Immer wieder. Ist auch die Frage an uns, wo gehst du? Wo willst du eigentlich hin? Wo kommst du eigentlich her? Und Hagar kann gut beschreiben, wo sie herkommt, weil das ist nämlich der Schmerz. Da sitzt der gekränkte Stolz. Das kann sie formulieren. Und Gott möchte auch, dass wir formulieren, was in uns los ist. Aber sie kann nicht formulieren, wo sie eigentlich hin will. Wo will sie denn hin mit ihrem Schmerz? Wo will sie denn hin mit ihrer Schwangerschaft? Wo will sie denn hin mit ihrem Hass? Wo will sie denn hin mit ihrer Kränkung? Sie hat keinen Weg, wohin. Und dieser lebendige Gott von Abraham hat diese Zeit mit ihr in der Wüste und er gibt ihr drei Ansagen. Das eine ist ein Gebot, er gibt ihr einen Auftrag. Und er gibt ihr noch zwei Verheißungen. Das Gebot ist, dass er zu ihr sagt, geh zurück, wo du hergekommen bist. Der neue Weg, den die Hagar einschlagen soll, ist also der alte Weg. Sie soll zurückgehen, da wo es weh tut, da wo sie die Kränkung erfahren hat. Da, wo sie eigentlich überhaupt nicht mehr sein will, da wird sie von Gott persönlich hingeschickt. Was für eine Erniedrigung wartet da auf sie. Das war doch der Weg, den sie definitiv nicht mehr wollte. Wie kann Gott jetzt so unverschämt sein und sie und ihr den Auftrag geben, dahin zurückzugehen? Ist das ein Weg, den wir annehmen können bei Gott, wenn er sagt, mein Weg, mein neuer Weg für dich ist, dass du den alten Weg gehst? Unfassbar. Niemals, würden wir sagen. Das nehme ich nicht an. Ich bin ja froh, dass ich das abschließen konnte. Ich möchte Neues erfahren. Ich möchte neu inspiriert werden von Gott. Aber ich will mich doch nicht wieder in die alte Kiste reinsetzen lassen. Aber für diesen neuen Weg, der eigentlich der alte Weg ist, gibt Gott ihr zwei Verheißungen. Und diese zwei Verheißungen, die sind eigentlich der Motor, die sind der Auslöser, die sind das, was sie Ja sagen lässt zu diesem alten Weg. Und Gott sagt zu ihr, deine Schwangerschaft, dieser Nachkomme, den du kriegst, den mache ich zu einem großen Volk. Und das ist ja eine Verheißung, die eigentlich dem Abraham gehört. Abraham wird eine große Nation. Und jetzt sagt Gott ihr in der Wüste, wenn du den alten Weg gehst mit mir, dann mache ich dich groß. Das Kind, das du gebierst, das wird groß werden, das wird stark werden. Du bist nicht allein auf dem Weg, der alte Weg ist. Den werde ich neu füllen, weil ich, der lebendige Gott, bin an deiner Seite. Ich sehe dich, ich bin bei dir, ich begleite dich. Und das gibt Hagar eine Motivation. Wir merken ja, sie kommt ja richtig zum Lobpreis in der Wüste. Sie freut sich. Er ist ein Gott, der mich sieht. Und das andere ist, dass Hagar eigentlich eine zweite Verheißung kriegt, die wir eigentlich als Bibelleser irgendwie immer so als Provokation empfinden. Der Ismael, der wird sich seinen Geschwistern vors Gesicht setzen. Ja. Das wird ein Wildesel, der wird wild, der wird ungebunden, der wird mit jedem Krieg haben und der wird so richtig, also der wird nicht eingespurt, der wird nicht verständlich sein, der wird nicht anständig sein, sondern das wird ein Freigeist sein, ein Wilder und der wird sich seinen Geschwistern vor die Nase setzen. Luther schreibt hier seinen Brüdern zum Trotz setzen. Also du gehst zurück den alten Weg, aber mit dieser neuen Motivation, dass ich, der lebendige Gott, bei dir bin, mit dabei bin. Aber denk dran, das Kind von dir, das wird seine eigene Wege gehen und ich segne deine Nachkommenschaft. Ismael ist gesegnet. Ich mache ihn zu einem großen Volk. Ich mache ihn zu einer großen Nation, dass keiner dieses Volk zählen kann. So groß wird es sein. Und wenn wir eine Generation weiter gucken würden jetzt, dann würden wir sehen, dass Isaak ja Kinder kriegt, also Sarahs Kind, wieder ein Kind kriegt, Jakob und Esau. Und Esau auch so ein Wildwuchs ist, auch so einer ist, der unterwegs ist in der Natur und der sogar noch eine Tochter von Ismael heiratet, der auch in diese Schiene reingeht, dieses Wilde, dieses Ungezähmte. Und wir sehen an dieser Art und Weise, wie Gott mit dieser Frau spricht, dass er ihr Mut gibt, Hoffnung gibt und dass auch ihr Leben unter einem Segen steht. Und erst später, Galater 4 haben wir es ja dann ganz klar aufgelistet, erst später kommt raus oder wird verstanden, dass der Erstgeborene natürlich ein Gesegneter ist. Aber dass der Erstgeborene nicht der Erwählte ist. Und da ist ein Unterschied da bei Gott. Das sind die Spuren, die parallel zueinander laufen im Wort Gottes. Der Erstgeborene hat Segen. Esau war der Erstgeborene. Er hatte Segen, auch wenn er ihn weggeschmissen hat. Aber die Erwählung ist immer etwas Separates. Und Ismael ist gesegnet, aber nicht erwählt. Und Esau war gesegnet, aber er war nicht erwählt. Es ging aber um Positionen. Genauso wie es der Hagar drum ging, ich bin jetzt die Herrin, weil ich habe den Stammhalter. Ich kann Sarah jetzt wegstoßen. Genauso muss auch später der Esau lernen. Die Position ist nicht das, was den Segen bringt, sondern die Erwählung, das Auserwähltsein beim lebendigen Gott. Und Jesus sagt es uns nicht, ihr habt mich erwählt, sondern Erwählung ist etwas, das Gott in unser Leben hineinlegt, womit er uns segnet, womit er uns sucht, so wie er die Hagar in der Wüste sucht. Und er sagt, wenn du die alten Wege gehst, dann segne ich dich und deine Nachkommenschaft. So wie er mit Abraham und mit Sarai spricht und sagt, wenn ihr an mein Wort glaubt, dann werdet ihr auch noch im hohen Alter den Nachkommen kriegen, von dem ich geredet habe. Dann werde ich mein Wort erfüllen. Es ist die Treue zum Wort Gottes, dass ich anvertrauen an den lebendigen Gott, der diesen tiefen Segen ins Leben hinein verwurzelt. Und wenn ich dieses Gefühl habe von Mangel an Segen, Mangel an Erwählung, Mangel an Gesehenwerden, vielleicht geht es mir dann so wie der Hagar, dass ich erstmal zu Nullpunkt kommen muss, dieses Gefühl von zeitlos und orientierungslos und nochmal richtig von vorne anfangen müssen. Oder vielleicht muss ich auch diese Erfahrung von der Sarai haben, dass ich alles probiert habe. Und immer wieder zurückgehen muss zum Wort Gottes und sagen muss, ja, wenn ich es umsetze, dann geht's daneben. Ich möchte nochmal Vertrauen, Vater, im Himmel. Ich möchte nochmal mich einlassen auf dieses Wort und möchte sagen, ja, ich möchte dem Raum geben, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich möchte Raum geben für dieses Wort, damit es in meiner Seele Segen verbreiten kann. Das ist eine ganz starke Ermutigung, die wir von dieser ganz unterschiedlichen Art und Weise diese zwei Frauen kennenlernen dürfen. Zwei Frauen, die ganz anders unterschiedlich mit dem Reden Gottes umgehen. und beide doch zum Segen finden in ganz unterschiedlicher Art. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort, wie wir mit Fehlern umgehen dürfen, wie wir mit Orientierungslosigkeit umgehen dürfen und wie wir wachsen dürfen in deiner Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Segenserfahrungen schenkst, dass wir erleben dürfen, wie du uns begegnest in der Auserwählung durch Jesus. Gib uns diese Tiefe, die uns berührt, die uns ausstreckt zu dir. Gib uns deinen Geist, der uns erfüllt mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass das für unser Leben genügt, um aufs Alter zuzugehen, um das Leben zu leben, um mit den Sorgen zurechtzukommen. Amen.